2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Es ist Montag, der 27. April 2015, kurz vor 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Rasenballsport Leipzig am Sonntag. Ich spreche heute mit dem Rote Brauseblocker AK Matthias. Moin Matthias.
Hallo aus Leipzig.
Hallo, na. Ja. Dann vorab erstmal würde ich mich freuen, wenn du unseren Hörerinnen kurz erzählst, was in deinem Blog Rote Brauseblocker so inhaltlich sag ich mal, behandelt wird, wie du zu RB Leipzig gekommen bist und wo man dich vielleicht sonst noch so im Internet findet.
Ich fange mal wie ich da hingekommen bin, von der Seite. Ich wohne seit 2001 in Leipzig, bin hierher zugezogen, habe den Fußball in Leipzig so ein bisschen, mehr oder weniger peripher verfolgt, bin ab und zu mal zum FC Sachsen gegangen, nachdem das Zentralstadion umgebaut wurde und neu gebaut war. Und dann kam halt irgendwann Red Bull 2009 und ich fand das grundsätzlich gut oder okay. Oder gut, dass da jemand mit Geld kommt und sagt, ich mach das. Und bin dann irgendwann halt immer öfter hingegangen und halt so langsam reingerutscht. Ich bin noch nicht nach Markranstadt mitgegangen, zu der Zielgruppe habe ich noch nicht gehört. Das war mir irgendwie, ein Leipziger Verein hat in Leipzig zu spielen, war irgendwie so mein Grundschema. Und aber so ab der Regionalliga-Saison war ich regelmäßig dabei und bin dann halt nach und nach reingerutscht in die Geschichte. Hat sich immer gut angefühlt. Genau, und irgendwann 2010, da im Februar, war ich in Elternzeit und habe mir überlegt, viel Zeit habe ich jetzt gerade mit Kind und was mache ich eigentlich mit der vielen Zeit? Und dann dachte ich, ich blogge ein bisschen über Fußball, weil ein bisschen schreiben kann ich, Fußball interessiert mich, RB interessiert mich und habe dann halt angefangen 2010 und das ist letztlich genauso, ich bin da so reingerutscht und es wurde von Jahr zu Jahr immer mehr und immer umfangreicher und bis zum heutigen Stand, wo es mehr oder weniger alle Themen behandelt, die es so tagesaktuell rund um RB zu besprechen gibt, die findet man dann auch im Blog irgendwie wieder. Genau.
Ich habe das Gefühl, dass rotebrauseblogger.de relativ relevant ist bei euch in der Fanszene. Wie siehst du das?
Also ja, es ist erstens der erste Blog gewesen rund um RB, von daher hat man da schon so ein bisschen einen Vorlauf gehabt. Klar, da hast du natürlich schon eine gewisse Relevanz auch, zumal es nicht so viele, Fangeschichten im Netz gab früher, vor 4-5 Jahren. Ist inzwischen natürlich schon sehr viel anders geworden. Gibt es auch inzwischen viele Blogs und viele Twitterer und alles Mögliche. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Und dann ist es natürlich recht umfangreich und recht tiefgehend und dadurch, dass ich das auch schon recht lange mache, denke ich auch schon durchaus recht fundiert und von daher auch recht interessant, auch durchaus über eine Leipziger Fanszene hinaus.
Und man findet dich auf jeden Fall, also neben dem Blog, auch auf Twitter?
Twitter gibt es @rotebrauseblog, weil @rotebrauseblog war zu lang.
Ja, okay.
Und Facebook genauso, rotebrauseblog, obwohl ich das da nicht so aktiv betreibe. Letztlich ist Twitter schon der Ort, wo man mich am ehesten auch persönlich findet und nicht bloß als Links.
Okay, das verlinke ich nachher nochmal. Du hattest jetzt gesagt, du bist in Leipzig zugezogen. Wo hat sich denn vorher dein Fußballleben sozusagen? Du bist ja nun nicht wahrscheinlich erst in den letzten Jahren zum Fußballfan geworden. Was war das früher?
Ich bin in Cottbus geboren und entsprechend DDR-Zeit hat man sich natürlich den Verein gesucht, der vor der Nase war. Und in Cottbus gab es noch einen Verein, es war Energie Cottbus. Mhm. Von 1983 oder 84 bis 1997 bin ich da sehr regelmäßig auch als Fan hingegangen. Und das aus verschiedenen Gründen ging das dann so ein bisschen in die Brüche, da mit dem bin dann, dann nicht mehr zum Fußball gegangen. Und dann mit dem Wegzug 3-4 Jahre später war das dann sowieso, dann gab es auch nicht mehr so eine Chance, dass irgendwie sich diese Liebe nochmal neu erfrischt vielleicht oder irgendwas oder sich wiederherstellt oder so. Und von daher war das dann so ein bisschen weg.
Aber du verfolgst das Geschehen noch so ein bisschen am Rande von Cottbus? Oder?
Eigentlich fast überhaupt nicht. Nur dadurch, dass ich natürlich noch Familie etc. in Cottbus habe und dann da auch schon ab und zu mal bin, kriegt man natürlich darüber was mit, aber eigentlich selbst fast gar nicht. Also Dadurch, dass ich mit AB auch nicht in die Situation gekommen bin, nochmal gegen Cottbus in derselben Liga zu spielen, das hätte nochmal so Anknüpfungspunkte gegeben, aber so, ja, fällt das so ein bisschen flach.
Okay, gut. Nun ist es ja kein Geheimnis, dass das Fußballkonstrukt im RB Leipzig bei den meisten Fans in der zweiten Bundesliga nicht gerade beliebt ist. Wie sind deine Erfahrungen bei Auswärtsspielen? Wie werden die Fans, wie werden die Spieler aufgenommen?
Ja, ist ja, für uns ist das ist immer das Lustige, für die ganzen Zweitligisten ist es ja neu, für uns ist es ja schon eher so, wir kennen das ja ein bisschen länger, die Auseinandersetzung um den Verein, Auswärtsfahrten etc. Geht ja nicht erst seit der zweiten Liga los, gab es in der Regionalliga schon genauso, gegen Chemnitz, Magdeburg gab es auch relativ große Mannschaften, gegen die man gespielt hat, oder in der dritten Liga, das ist ja für uns jetzt nicht so neu und klar, Auswärtsspieler heißt erstmal, dass das Heimpublikum durchaus recht motiviert ist, die Mannschaften auch recht motiviert sind und man dann natürlich so einen gewissen Gegenwind kriegt. Ich sag mal so, Auswärtsfahrten an sich, das ist ja so wie in den meisten Stadien, ist ja in den Bundesligen recht gut organisiert. Da hat man jetzt, was so Anfeindungen etc. angeht, das hält sich das schon in Grenzen, weil du natürlich nicht so sehr in Berührung kommst mit den Heimfans und so. Also da bist du ja schon relativ gut abgeschottet, außer in Bochum, wo sie dann direkt am Gästeblock vorbeilaufen. Aber ja, das ist halt jedes Spiel hat halt Pokalcharakter, kann man sagen.
Hattest du denn ein besonders positives Erlebnis diese Saison, wo du gesagt hast, Mensch, das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet da, oder?
Bei Auswärtsspielen, da kann ich gar nicht so sagen, positiv. Ich fahre ja jetzt seit 3 Jahren quasi so bei den Auswärtsspielen fast sehr regelmäßig mit und ich glaube, ich finde es grundsätzlich sehr schön, irgendwie so ein bisschen durch die Brücke zu kommen, sich so Städte anzugucken, wo man noch nicht war und auch so einen Eindruck von der Fußballgeschichte oder von dem, wie der Fußball da tickt, zu kriegen. Ja, ich sag mal so von Sandhausen bis Kaiserslautern in den völlig unterschiedlichen Welten, was da passiert. Könnte aber jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie besonders positiv überrascht war irgendwo. Also klar, du stehst in Kaiserslautern und denkst, die Tribünen gehen bis in den Himmel und das findest du schon erstmal cool, aber ja.
Ja.
Ich bin fährt ja schon meistens wegen seiner eigenen Mannschaft hin, von klar. Daher ist jetzt nicht so das zentrale Thema.
Okay, positiv überrascht war ich von eurem Spiel am Freitagabend. Das war so ein ganz verrücktes Ding. Berichte uns doch mal davon, wie du das wahrgenommen hast. Du warst ja sicherlich im Stadion.
Ja. Es war eigentlich 60, 70 Minuten lang extrem langweiliger, sag nicht extrem, aber schon ein recht langweiliger Kick dafür, dass es so als Alles-oder-Nichts-Spiel ausgeschrieben war vorher. Wie es halt gegen Darmstadt, ihr habt ja auch schon gegen Darmstadt gespielt, so ein bisschen üblich ist, man bekämpft sich halt so auf so einer physischen Ebene meistens im Mittelfeld und es gibt nicht so viele Chancen und es plätschert so ein bisschen vor sich hin. Und dann nahm es halt so ein bisschen Fahrt auf durch das Gegentor dann, durch die Gäste gingen ja erstmal in Führung Darmstadt, so noch 77 Minuten. Und danach setzte dann Bayer Lautzer oder alles auf Offensive für RB. Und zum Schluss haben wir dann, glaube ich, noch mit einem Verteidiger gespielt oder so. Und es war halt auch tatsächlich so ein Spiel, wo das so ein bisschen von so einer Atmosphäre und von so einem Publikum auf so einen letzten Punkt hinauslief. Also es war also selbst nach dem 0-1 war irgendwie kein Schock zu verspüren, sondern es ging halt gleich so weiter auch im Publikum und wieder nach vorne und dann fiel halt das 1-1 auch gleich danach und das war halt so, das ging so eine permanent in so einer Emotion ging es nach vorne und dass dann so der Kultorti dann noch in der letzten Minute schoss, war dann so löste dann so eine Explosion dessen auf, was ich vorher schon so angedeutet hatte und das war natürlich, ja.
Ja,
und ich habe es noch nicht erlebt in der Form mit Torhüter, von daher.
Genau. Kultorti ist ja nicht irgendwer, er ist euer Torwart. Und
ja.
Er hat dann in der 90. plus 3, also in der 93. Minute, was ja auch eher ungewöhnlich ist, dass ein Torwart nach einem 1-1 oder bei einem 1-1 nach vorne mitgeht bei der Ecke. Und stand dann da völlig frei und hat das Siegtor gemacht.
Stürmermanier.
In Stürmermanier. Das hat er echt toll gemacht.
Ja, Budimir hätte wahrscheinlich nicht stehen dürfen, oder?
Der kommt noch.
Wahrscheinlich erst nächstes Jahr.
Ja, genau. Ja, das war das Spiel am Freitag. Also ein ganz außergewöhnliches Spiel. Du hattest gerade schon erwähnt, Trainer Bayer Lorza. So ein bisschen im Trend liegend, wie ich finde. Habt ihr da auch einen Trainer aus der eigenen Jugend zum Chef befördert, wenn auch erstmal nur interimsweise? Wie ist denn der so? Also wie kommt der bei euch als, also wie kommt der bei, sag ich mal, bei den Fans rüber oder ja, wie ist das bei dem so?
Ja, er hat das natürlich nicht ganz leicht gehabt, ne? Die Fußspuren von Zorniger, von Alexander Zorniger waren schon relativ groß. Natürlich, der war auch eine recht starke Persönlichkeit, auch in der Öffentlichkeit eine recht starke Persönlichkeit. Da hast du natürlich schon erstmal recht große Fußspuren, zumal der Wechsel jetzt damals nicht ganz so glücklich gemanagt wurde und ist wahrscheinlich für jeden Trainer erstmal so ein bisschen schwierig gewesen. Ja. Er hat natürlich inzwischen die Ergebnisse auf seinen Seiten, auch manchmal glückliche Ergebnisse, aber die Ergebnisse.
Ja, der hat jetzt irgendwie 10 Ligaspiele, ne? 5 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen, hört sich erstmal nicht so schlimm an, ne?
Und sowas, aber davon sind auch einige dabei gewesen. Also so Nürnberg, Heimspiel war sehr glücklich, die Auswärtsspiele in Karlsruhe oder Braunschweig, die waren extrem glücklich. Also da waren so ein paar glückliche Sachen dabei. Aber ist egal, auf jeden Fall hat er so ein bisschen die Ergebnisse auf seiner Seite. Spielweise entwickelt sich langsam wieder hin zu irgendwas, was passabel aussieht zumindest oder effektiv ist. Und er hat eine sehr ruhige Art, Sachen anzusprechen und mit Sachen umzugehen. Die kommt, glaube ich, auch intern und nach extern auch gut an. Ja, kann man, glaube ich, im Moment nicht dazu sagen. Also ja, ich bin da noch nicht fertig mit meiner Meinungsbildung. Da brauche ich noch ein paar Spiele. Ja, hat sich recht positiv entwickelt im Allgemeinen.
Ja. Momentan wird über die Medien spekuliert, ob er eventuell auch über die Saison hinaus Trainer bleibt. Siehst du das?
Letztlich die plausibelste Variante, weil es ist so ein bisschen die Frage, welchen Trainer man sich unter Ralf Rangnick vorstellen kann. Also so einen Tuchel wäre schon extrem schwierig gewesen, weil Tuchel auch einen echt recht eigenen Kopf hat. Und der dann so mit dem Alpha-Tier Ralf Rangnick, ob das gut gegangen wäre, kann man sich noch fragen. Letztlich macht es wohl mehr Sinn, wenn man irgendeinen Trainer hat, der eher von unten kommt oder eher in der Spielphilosophie ausgebildet ist und quasi so als rechte Hand oder was weiß ich, als Gesicht von Ralf Rangnick dann quasi den Trainerjob macht und dabei bereit ist, im Team mit Ralf Rangnick und mit seinen Leuten dann irgendwie Sachen zu entwickeln. Und ich sag mal, einen Thomas Tuchel dahin zu stellen und zu sagen, du entwickelst jetzt im Team mit Ralf Rangnick deine Spielidee. Ich glaube, da hätte der wahrscheinlich auch erst mal gesagt, aber da habe ich mein eigenes Team für. Und von daher ist so eine interne Lösung schon die plausiblere Variante, als dass jetzt nochmal irgendwie das große Trainerrad gedreht wird, zumal die größeren Trainer sowieso nicht in die zweite Liga wollen.
Also ist im Prinzip der Trainer bei RB Leipzig eher so die verlängerte Hand von Rangnick. Ich will jetzt nicht sagen Marionette, aber kann man das so sagen?
Ja, tatsächlich. Marionette wäre zu viel gesagt, aber so, verlängerter Arm. Also du musst halt zumindest eine gewisse Teambereitschaft mitbringen und zu sagen, das ist ja irgendwie der Sportdirektor, der irgendwie gerne Ideen hat und die gerne auch sehen würde, dass die zumindest verarbeitet werden oder mitgedacht werden. Soweit sollte es schon sein. Ne? Marionette wäre zu viel tatsächlich. Der Bayerlotter sitzt schon auf der Bank und trifft dann seine Entscheidungen, Wechsel etc. trifft er schon selbstständig. Und wahrscheinlich auch, was die Trainingssteuerung anguckt, aber du musst schon einen recht engen Draht zu Rangnick in Kauf nehmen. Auch was Spielphilosophie etc. angeht. Mhm.
Noch eine Personalie, die ich bemerkenswert finde. Yusuf Pausen war für mich so nach den ersten 7 Spielen in der zweiten Bundesliga der absolut überragende Spieler der Liga. Ja. Da hat er da irgendwie 8 Tore in 7 Spielen geschossen. Und ich hatte das Gefühl, der könnte eigentlich in jedem Land der Welt in der ersten Liga spielen. Wie wichtig ist Pausen für euer Spiel? Und ist er eigentlich längerfristiger an den Verein gebunden? Das wären so nochmal die beiden Fragen von mir.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Vertrag läuft aktuell bis 2018. Ich bin mir nicht sicher. Also irgend sowas in der Nähe. Also längerfristig auf jeden Fall, man bemüht sich aber jetzt schon um eine Verlängerung. Also der ist längerfristig hier gebunden, ohne Ausstiegsklausel. Und man bemüht sich, dass er längerfristig bleibt. Fakt ist, der geht nächstes Jahr, wenn RB nicht in der ersten Liga spielt. Also wenn RB nächste Saison, also falls es dieses Jahr nicht schaffen, nächste Saison nicht aufsteigt, dann ist er weg. Also das, soweit kann man schon mal irgendwo rausschauen, egal wie der Vertrag dann aussieht. Ich sag mal so, Yusuf Pausen war vor einem halben Jahr noch für den Verein sehr viel wichtiger, als das jetzt ist, weil sich der Kader noch ein bisschen, gerade in der Offensive, sehr viel breiter aufgestellt wurde als in der Hinserie. Am Anfang der Saison war er im Sturm nicht zu ersetzen. Das ist einfach Fakt. Und da muss man auch mal so eine Entwicklung sehen. Der kam ich glaube, vor anderthalb Jahren kam er zu uns. Also zum Beginn der Drittligasaison. Und es war ein Stürmer, der konnte essentiell konnte er schnell mit dem Ball geradeaus laufen. So. Und war vom Tor nicht sonderlich, nicht sonderlich effektiv. Und was so Vorlagen, Flanken etc., was man dann irgendwie vielleicht erwarten hätte können, war auch jetzt eher nicht so ausgebaut. Und er hat schon eine extreme Entwicklung genommen seitdem. Und kam er damals auch aus der zweiten dänischen Liga, also war er jetzt auch nicht so ein Superstar davor. Und dafür ist es schon ziemlich, ja, ziemlich beeindruckend, wie er sich entwickelt hat in den letzten anderthalb Jahren. Jetzt auch so diese Delle am Ende der Hinserie der letzten so ein bisschen weggesteckt hat und sich jetzt so langsam wieder aufs Wesentliche konzentriert. Er hat schon sehr gehadert, dass er so sehr körperlich bearbeitet wurde von den Gegenspielern und von den Schiedsrichtern. Naja, vielleicht aus seiner Sicht nicht immer fair behandelt wurde. Und da merkte man schon, dass er manchmal da sehr damit hadert. Und das hat er so ein bisschen überwunden, scheint es jetzt. Und ja, so in den letzten Spielen ist da wieder ein extrem wichtiger Faktor. Also bindet halt einfach Gegenspieler. Er hat eine sehr physische Art zu spielen, bindet dadurch Gegenspieler und schafft damit auch Räume für andere. Und er ist nicht mehr irgendwie das Alleinstellungsmerkmal im Sturm, aber er ist schon noch, ja, schon eine sehr wichtige Waffe.
Also der ist ja auch so wahnsinnig schnell, finde ich. Das sieht so dynamisch bei dem aus. Und da kann man natürlich verstehen, dass gegnerische Mannschaften dem permanent irgendwie auf den Füßen stehen oder versuchen halt seinen Wirkungskreis irgendwie einzuengen. Ne?
Absolut, ja.
Okay, nach 30 Spieltagen steht ihr nun auf dem 5. Tabellenplatz und seid eigentlich noch so ein bisschen in Kontakt mit dem derzeitigen 3., dem Karlsruher SC. Das sind 5 Punkte Unterschied.
Ja.
Wie war deine Erwartungshaltung vor der Saison? Und wie deckt sich diese mit dem derzeitigen Tabellenplatz? Und wäre es schlimm, wenn der Verein diese Saison nicht aufsteigt?
Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich. Ich glaube, vor der Saison, also im Angesicht der damaligen Kaderlage etc., hatte ich irgendwie sowas wie erstes Tabellendrittel, so als das, worum es geht. Also irgendwas erste 7 wahrscheinlich, 6-7. Wenn man das nimmt, dann ist der Verein gut dabei. Also ja, ich persönlich kann damit auch extrem gut leben. Also ich finde, Platz 5 ist völlig okay und man hat in der Saison relativ viel liegen lassen an manchen Stellen, wo man nicht gut gespielt hat und hätte gut besser dastehen können, aber da muss man dann auch mal sehen, wo man herkommt. Hinserie noch mit viel Drittliga-Kader aufgelaufen, wenn man einfach immer die Philosophie gelebt hat, dem Kader, der den Aufstieg geschafft hat, auch die Chance zu geben in der nächsthöheren Liga. Und da hat man deutlich gesehen, dass einige einfach, ja, einfach sehr an ihre Grenzen kommen und dann nicht mehr in der Lage sind, mitzuspielen. Und ja, von daher ist Platz 5 völlig in Ordnung. Wenn man jetzt allerdings natürlich in der Winterpause sieht, dass Ralf Rangnick 10 Millionen irgendwie auf den Tisch gelegt hat, um die Offensive zu verstärken, dann, das ist jetzt nicht meine Fansicht, aber so aus Vereinssicht ist Platz 5 wahrscheinlich schon eher die Enttäuschung, weil das Signal in der Winterpause war ganz klar, mit dem Geld in die Hand, wir wollen irgendwie den Aufstieg schaffen. Weil ich glaube, man lag zur Winterpause 4 Punkte hinter Platz 3. Also noch sehr, sehr eng dabei. Und ich sag mal, vereinsseitig ist es wahrscheinlich eher enttäuschend, wenn man zum Schluss nicht aufsteigt. Für mich als jemand, für den sowieso immer eher der Weg das Ziel war und nicht das Ziel, ich nehme ein zweites Jahr, zweite Liga sehr gerne mit, weil ich finde, das ist auch dem Verein, auch der Fanszene gut tut. Oder so einer Fanentwicklung, wenn man gerade so bei Auswärtsspielen, wo dann irgendwie so den Highlights irgendwie ganz viele mitfahren und nach Aalen man dann irgendwie mit 80 Leuten im Block steht oder mit 100. Und da tut es einfach gut, wenn man da einfach mal noch so ein Zwischenjahr hat zum Luft holen und zu sagen, es wächst halt nochmal anders zusammen, die Mannschaft wächst nochmal anders zusammen hinsichtlich höherer Ziele. Und ja, für mich persönlich wäre es völlig okay, wenn es nicht klappt.
Meinst du, der Anspruch von Vereinsseite war auch ein direkter Durchmarsch in die erste Liga? Und ja, oder ist das, ja?
Also ich sag mal, ab der Winterpause ja. Also wenn du dir die 10 Millionen anguckst, die nimmst du nicht in die Hand in der Winterpause, weil du sagst, wir bauen hier irgendwie eine Mannschaft auf fürs nächste Jahr. Also das Signal zur Winterpause war ganz klar, ohne dass sie das formuliert haben, aber da kriegst du sowieso keine klare Antwort von denen. Also von dem, was sie getan haben in der Winterpause, war die Ansage ganz klar, wir wollen dieses Jahr aufsteigen. Das war nicht, glaube ich, vor der Saison noch nicht so eingeplant. Aber ja, wenn du irgendwie zur Winterpause 4 Punkte Rückstand auf Platz 3 Fünfter bist und irgendwie 10 Millionen in die Hand nimmst, da gibt es eine Stange aus.
Ja, das heißt dann im Prinzip ja, wenn ihr jetzt nicht aufsteigt, dann wollt und müsst und sollt ihr ja aufsteigen nächste Saison. Ist natürlich auch eine riesen Hürde, sag ich mal, eine psychische, sag ich mal, Bürde auch eigentlich. Ne?
Absolut. Also so der Masterplan war 2 Jahre maximal für Aufstieg in die Bundesliga und da haben sie nächstes Jahr dann natürlich einen Druck, klar.
Ja.
Okay. Aber ja, du hast natürlich auch eine, jetzt schon eine Mannschaft und einen Kader zusammen, der nochmal ergänzt wird für nächstes Jahr, der offensiv schon alles hat, was du brauchst, und defensiv im Mittelfeld noch so, also Joshua Kimmich geht ja weg, da brauchst du auf jeden Fall irgendjemand, der das auffängt, weil das ist schon ein harter Schlag. Und in der Defensive wirst du wahrscheinlich auch noch ein, zwei Leute brauchen, also das ist schon, aber der Kern so Richtung Offensive steht ja schon, also von daher, Druck also, hin oder her, die Mannschaft ist irgendwie, ja, muss es dann irgendwie hoch. Hinkriegen können.
Das heißt ja im Prinzip auch, wenn ihr jetzt nochmal verstärkt, dann ihr spielt im Prinzip nächste Saison, wenn ihr jetzt nicht aufsteigen solltet, schon mit dem Erstligakader eigentlich in der zweiten Liga wahrscheinlich so, ne?
Wahrscheinlich, ja. Oder zumindest mit einem Kader, der auf vielen Positionen, also was weiß ich, du hast jetzt einen Lukas Klostermann rechts, der ist 18, da kannst du nicht sagen, wenn der nächste Jahr irgendwie Stammspieler ist, dass der irgendwie Erstliga
nee,
hat, aber der vom Potenzial her ist das natürlich ein glasklarer Erstligaspieler. Also der muss, der will in seiner Karriere in die erste Liga und vielleicht auch gerne mal Nationalmannschaft, aber das, ob er da je hinkommt, ist dann natürlich die andere Frage. Aber vom Potenzial her wird in dem Kader ganz viel erste Liga stecken, ganz klar. Mhm.
Auf wen sollte denn, also wir hatten jetzt schon über Pausen gesprochen, der gerade eine ansteigende Formkurve hat, auf wen sollten die St. Pauli-Spieler ganz besonders am Wochenende achten? Also wer ist gerade besonders stark in Form?
Ja, Pech habt ihr, dass Emil Forsberg wieder zurückkommt. Der war jetzt gelb gesperrt gegen Darmstadt. Er hat sich so in den letzten Spielen so als das wichtigste Bindeglied in der Offensive entwickelt. Das spielt quasi so den Zehner, so ein bisschen freies Offensivradikal. Und war eigentlich so vor dem Darmstadt-Spiel an fast allen gefährlichen Aktionen beteiligt. Glück habt ihr, dass Dominik Kaiser ausfällt, der ist gesperrt. Der ist eigentlich so ein bisschen, naja, so eher der Ärmelhoch-Typ im Mittelfeld, wichtig bei Standards etc. Auf wen muss man sonst noch aufpassen? Ja, Joshua Kimmich, klar, der ist irgendwie. Der ist das quasi das Auge des Teams, also was der so sieht im Spiel, das ist schon echt phänomenal. Und ansonsten, ja, hast du schon auf jeder Position Qualität, dir da jemanden rauszusuchen, ist schon relativ, wenn ein Omar Damari 7 Millionen im Hyundai kostet, wo du noch nicht mal weißt, ob der mitspielt, weil Forsberg wieder zurückkommt. Da gibt es noch so einige, die viel Qualität mitbringen. Aber so Forsberg finde ich persönlich schon zentral, wenn du den aus dem Spiel nimmst, dann hast du eigentlich schon relativ, also nicht alles gewonnen, aber schon relativ viel gewonnen, sag ich mal.
Du hattest gerade den gesperrten Kaiser erwähnt. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich hatte mir Marvin Kompa aufgeschrieben. Der ist nicht gesperrt, ne?
Nee, der ist nicht gesperrt, aber ob der
aufschlägt, das verwechselt.
Genau.
Dann habe ich das verwechselt, okay.
Nee, der spielt. Der kann zumindest spielen.
Ja, okay. Du bist am Wochenende in Hamburg, ne?
Ja.
Das ist dann dein erster Besuch in Hamburg auf St. Pauli bei einem Spiel, oder?
Ja, ist der erste Besuch in Hamburg generell und auch auf St. Pauli, ja.
No? Ja.
Also ich war schon mal in Hamburg, aber nicht zum Fußball. Ich habe sogar schon in Nähe des Millerntors genächtigt, aber nicht. Da war auch fußballlose Zeit, glaube ich, als ich da war.
Okay. Weißt du denn, wie viele Fans nach Hamburg reisen werden und wie das so organisiert ist?
Also ist ausverkauft, der Gästebereich, inklusive dieser Stahlrohrtribüne seit vorgestern oder so. Sind die Karten alle weg. Es gibt einen Sonderzug, da fahren, glaube ich, 600 Fans mit, circa. Und der Rest, der fährt halt, ja, wir fährt privat Zug und Auto.
Ja.
Also es gibt nicht, es wird wahrscheinlich, also keine Ahnung, ob es noch irgendwelche Fanclubs gibt, die Busse organisiert haben, aber die organisierte Busreise fällt halt weg, weil sie mit Fanzug fahren, mit dem Sonderzug. Und ja, der Rest fährt halt sowieso privat eigentlich.
Ja, schön, dass St. Pauli animiert einen Sonderzug oder dass das Spiel auf St. Pauli animiert, einen Sonderzug einzusetzen. Ich hatte diese Saison noch kein Gespräch mit irgendjemandem im Podcast, der gesagt hat, ja, wir haben Sonderzug. Das ist auch irgendwie so eine Reiseform, die leider immer weniger wird.
Ist auch offensichtlich Gründen. Extrem schwer zu organisieren inzwischen.
Also ja, das hören wir auch immer wieder vom Fanladen St. Pauli auch, dass das halt ja schwierig geworden ist. Und ja, aber umso schöner, dass es bei euch klappt. Und es ist ja auch nicht so weit eigentlich aus Leipzig.
Nee, Leipzig, St. Pauli, Leipzig, Hamburg ist es schon, ja, zumindest mit dem Zug ist es okay. Auto möchte ich nicht unbedingt. Ich komme tatsächlich auch mit Zug, aber nicht mit dem Sonderzug. Auto finde ich ein bisschen mühselig da hoch, aber Zugfahren ist tatsächlich extrem entspannt.
Ja. Das müsste ja eigentlich so in 3,5 Stunden abgefrühstückt sein, glaube ich.
Reichlich 3 Stunden sind, das ist schon echt überschaubar.
Okay, nochmal kurz zum Sportlichen zurück. Was meinst du denn, wie ihr auftreten werdet am Millerntor? Also ihr habt halt noch die Reichweite zum Dritten und ja, wenn ich jetzt sehe, dass halt der Torwart nach dem 1-1 schon mit nach vorne kommt, das heißt ja, ihr gebt Vollgas wahrscheinlich, ne?
Ja, es war auch klar, dass so diese Szene mit Colt Horty, wenn du da nicht gewinnst, bist du raus aus dem Aufstiegsrennen und das wird die nächsten Spiele auch so sein. Das sind alles Hab da ein bisschen Pech jetzt natürlich, dass das so ist. Es sind alles oder nichts Spiele für RB und entsprechend wird man da auch ins Spiel gehen. Also die wollen das Spiel gewinnen und ihr werdet wahrscheinlich wie gegen Nürnberg sehr tief verteidigen und entsprechend hat RB den Ball und versucht da eine Lücke zu finden und ihr guckt, dass er da irgendwie einen Konter setzt. Also es wird so ein klassisches, also vermutlich, vielleicht läuft es auch ganz anders und Ewald-Lien packt irgendwas aus, aber zu vermuten ist, dass RB viel Ball kriegt und ihr sehr tief steht, um irgendwie nicht die Geschwindigkeit der B-Spieler irgendwie abzukriegen und dann irgendwie geguckt wird, bis da irgendwie eine Lücke stattfindet. Und das wird wahrscheinlich ein sehr mühseliges Spiel. Aber so ja. läuft es dann halt.
Das sehe ich eigentlich genauso, dass das Spiel eigentlich so vonstatten gehen müsste und wir halt versuchen müssen, irgendwie durch vielleicht ein, zwei Konter da unser Ding zu machen.
Ja.
Und ja, schauen wir einfach. Matthias, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Hast du noch irgendwas?
Nee, ich wünsche mir dass es nicht unentschieden ausgeht. Also wenn RB nicht gewinnt, dann sollt ihr gewinnen, weil ich so ein Unentschieden hilft, glaube ich, kämen von Beden so richtig weiter.
Ja, das stimmt. Natürlich für beide ein Riesenspiel, in welche Richtung das natürlich geht. Also für uns mega wichtig nach der Niederlage gestern in Heidenheim. Und bei euch natürlich dann klar genauso. Also ja, sicher. Mhm. Gut, Matthias, dann danke ich dir erstmal für das Gespräch.
Sehr gerne, ich danke für die Einladung.
Sprechen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche den RB Leipzig-Fans erstmal eine gute Anfahrt nach Hamburg und sage bis dahin tschüss, macht's gut und Forza!